Soon as my flow starts, I compose art like the ghost of Mozart. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind wieder zurück an den Mics. So wie Eminem in seinem berühmten Track Stay Wide Awake, composen wir heute nicht so Art wie Mozart, aber wir sprechen über Mozart unter anderem. Ja, Mann.
Um dieses Gelächter wird es heute gehen.
Ja, Mann. Sehr gut imitiert tatsächlich. Sehr gut imitiert. Ja. Hallihallo da draußen, wenn es jetzt ein bisschen untergegangen ist. Mit mir zusammen am Mikrofon der Arthouse Otto, Nicolas Cage.
Guten Tag, ich ziehe meinen sprichwörtlichen Hut vor euch. Und ebenfalls eine Begrüßung an den originalen Blockbuster-Babo. Matze,
Hallihallo. Ja, wir sind schon ziemlich direkt reingegangen mit der Ankündigung, worüber wir heute sprechen wollen. Der Niklas hat es so ein bisschen zu einer Motto-Woche gemacht.
Ja.
Du hast den nämlich gestern, du hast dir in dieser Woche nicht nur Amadeus angeguckt, sondern du hast dir auch noch einen weiteren besten vergessenen Film
von Milosch angeguckt.
Von Milosch Forman angeguckt, genau. Nämlich Einer flog übers Kuckucksnest. Ein ganz fabelhafter Film. Karrierestart für viele Darsteller, ne, die wir so später noch. Oder mit Sprungbrett, würde ich sagen. Wie gefiel dir der Film? Also den habe ich auch, ich habe den nur einmal gesehen vor vielen Jahren, aber schieß los, sag mal, was eine kleinen Eindruck von Einer flog übers Kuckucksnest.
Ja, total geil, ne? Also es geht darum, dass Jack Nicholson, der damals auch noch relativ jung war, ne? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie alt er war, aber ich würde nicht schätzen, dass er über Mitte 30 war, als er da gespielt hat. Der kommt in so eine Besserungsanstalt rein, wird aus einer Haftanstalt überführt, weil sie angeblich feststellen wollen, ob er wirklich einen Schuss hat oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders umschreiben soll. Und die sagen, ja, wir beobachten dich jetzt mal hier eine Woche und wenn du dich benimmst, dann hast du keine Krankheit im Kopf und falls du dich daneben benimmst, dann behalten wir dich mal bis auf Weiteres hier. Und so wird er dann bekannt mit einer ganzen Gruppe von Insassen, die unter anderem von Danny DeVito und Christopher Lloyd gespielt werden.
Ja.
Und ja, freundet sich da mit denen an und wir verbringen dann tatsächlich auch den Rest des Films in diesen heiligen Mauern. Genau.
Ich glaube, es wird auch so ein bisschen offen gelassen, ne, was Jack Nicholson verbrochen haben soll, ne? Kann das sein, dass das nicht ganz rauskam?
Doch, das wird am Anfang direkt gesagt.
Ah, wird's gesagt,
ja, ja. Okay. Er hat nämlich ein Gespräch mit dem Leiter dieser Anstalt und der sagt ihm, ja, wir haben dich hier aus der Haftanstalt überführt bekommen, weil du renitent warst und immer geredet hast, obwohl du nicht gefragt wurdest und einfach allen Leuten auf den Sack gegangen bist. Also er war scheinbar so ein bisschen aktiv. Und wir erfahren sogar auch, warum er im Knast saß. Er hat irgendwie, also nicht nur mehrere Körperverletzungsdelikte sich zu Schulden kommen lassen, mindestens 5, sagt der Anstaltsleiter, sondern ja, er hatte wohl ein kleines Stell dich ein klein bisschen Bunga Bunga mit einer Frau, die er für 18 hielt, die sich aber als 15 Jahre alt herausstellte.
Ja. Ah, das war das Hauptdelikt,
genau,
sozusagen.
Unzuchthaus für Unzucht mit einem Kind, sozusagen.
Ja.
Genau. Oder mit einer Minderjährigen auf jeden Fall. Der Film basiert auf einem Buch, aber ist wohl anders als das Buch, weshalb der Autor des Buches überhaupt nicht damit zufrieden war und den Film Zeit seines Lebens geweigert hat, sich zu gucken.
Passiert Jack Nicholson öfter irgendwie.
Ja, so, ja, das stimmt, ey.
Dass die Originalautoren seiner Filme
die
Filme nicht mögen.
Ja, für alle, die Sport. Anspielung nicht gerafft haben, genau, Stephen King hat The Shining oder hasst The Shining bis heute. So.
Ja.
Totales Charakterdrama.
Ja.
Es geht sehr viel um die Gespräche, die diese Männer miteinander führen und wie die sich da so geben und fühlen in dieser Anstalt. Total geil gemacht. Guckt euch nicht den Film 20th Century Women an, falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, da wird nämlich das Ende gespoilert. Also ist jetzt auch nicht so schlimm, aber mein Gott.
Ja,
ja auch total schockierend teilweise, was da zu sehen ist irgendwie.
Also der Archetyp eines Anstaltsfilms, ja, kann man so sagen.
Ja. Der Film hat mir so ein bisschen Shutter Island-Vibes gegeben. Wer nicht gespoilert werden möchte, darf gerne die nächsten 30 Sekunden überspringen. Es ist ja in Shutter Island so, dass zumindest ist das so die anerkannte Interpretation, dass Leo DiCaprio eigentlich ein Insasse ist, aber er hält sich halt für so einen Detektiv, der da irgendwelche Dinge aufklären soll. Und auch bei Einer flog übers Kuckucksnest ist bis zum Ende des Films nicht so richtig klar, ob die Patienten da freiwillig sind oder nicht. Ja. Obwohl Schwester Ratched und die Patienten selbst sagen, sie seien alle freiwillig da, aber das könnte genau wie bei Shutter Island auch so eine Taktik sein, um die so ein bisschen, du weißt schon, so ruhig zu halten.
Interessante, ich guck gerade, stimmt, der Film ist von 75.
Ja, ja.
Nee, ich habe gerade überlegt, ob da mehr vielleicht so der Bezug da ist, dass das irgendwie so zum Teil auch Vietnam-Veteranen sein könnten. Dass das vielleicht da so ein bisschen mehr reinspielt, während bei Shutter Island.
Vom Alter her könnte es sein, ja.
Ja,
Shutter Island also ist ja
der
Zweiter
Vietnamkrieg
Weltkrieg
ist gerade vorbei, ne?
Ja.
Und bei Shutter Island ist es ja mehr so eine Art Zweiter Weltkriegstrauma-Verarbeitung. Während, ich erinnere mich aber gerade nicht. Hast du da so den Eindruck gehabt, dass das bei Kuckucksnest irgendwie der Fall sein könnte?
Es könnte sein, es wird aber tatsächlich mit keinem Satz erwähnt. Also im Buch im Film nicht. Es geht da eher darum, dass die stottern, ja, dass die Probleme mit ihren Frauen oder Freundinnen haben, ja, das und sowas. Und klar, Patienten, die schon länger da sind, haben offensichtlich schon eine bisschen längere Erfahrung mit den Elektroschocktherapien oder mit den Lobotomien vielleicht sogar. Weiß man alles nicht so genau. Da wird sehr viel im Unklaren gelassen in diesem Film.
Ja. Also auf jeden Fall ein sehr ikonischer Streifen tatsächlich. Auch sehr wichtig fürs American Cinema, wenn man so will, oder für Hollywood. Ist auch so, ich sag mal, Miloš Forman, nicht der typische New Hollywood-Regisseur, aber fällt so ein bisschen in die Ära jetzt, die zwei Filme, über die wir heute sprechen.
Total.
Also
total.
Einer flog übers Kuckucksnest und eben dann noch Amadeus so, ja, wobei das eher auslaufendes New Hollywood, ne, wahrscheinlich, oder? So von den Jahren her müsste man mal
75 ist eigentlich total die Zeit.
Ja. Nee, ich mein Amadeus jetzt, der ist ja 84,
ach so,
ne?
Ja, ja,
der ist ja fast 10 Jahre später.
Ja, ja, da war es schon wieder ein bisschen vorbei.
Da war es eigentlich schon over, ne? Die,
ja.
die Zeit mit New Hollywood, da war das schon alles etabliert, sagen wir mal so.
Genau.
Die ganzen
aber jetzt so einer flog übers Kuckucksnest würde ich auf jeden Fall als New Hollywood verbuchen.
Ja, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall, wie ich schon sagte. Ach so, und was ich noch, weil du sagtest, alle Insassen sind so der Meinung, sie wären freiwillig da. Das ist vielleicht so das Äquivalent zu Knastfilmen, wo alle Insassen immer meinen, sie wären unschuldig. Ne? Jeder ist unschuldig. Keiner ist schuldig im Knast sozusagen. Ne?
Ja.
Oder spricht nicht so richtig über seine Taten. Das wird ja dann tatsächlich nicht so häufig in Knastfilmen thematisiert, ne? Irgendwann spät im Film vielleicht, aber steht meist gar nicht im Mittelpunkt.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass es durchaus ratsam ist, im Gefängnis nicht immer mit allzu offenen Karten zu spielen.
Ja.
Genau. Ja, das habe ich so gesehen.
Miloš Forman, genau. Ne? Das,
kleine Miloš Forman-Woche bei mir.
Ja, ist wie soll ich sagen, sehr facettenreiche Filmografie.
Ja, ich war, also das war glaube ich schon letzte Woche. Ich bin immer noch überrascht davon, oder haben wir das off the record besprochen? Nee, ich glaube, das war schon im Podcast, dass du erzählt hast, dass du Hair gesehen hast und dass der Film dich so total beeinflusst hat.
Nee, das habe ich dir am Telefon erzählt.
Ah, am Telefon. War ich total überrascht von, weil bei Wikipedia ist das jetzt als Musical aufgelistet und so einen Film hätte ich jetzt bei dir nicht erwartet, so als
Nee.
Als
das ist auch der einzige, genau, das ist auch der einzige, das einzige Musical, mit zu dem ich irgendwie eine emotionale Bindung habe, weil mein Vater uns den früher oft gezeigt hat.
Es ist wirklich so ein Musical.
Es ist Musical, okay. Ja.
Nicht so La La Land, wo ein bisschen auch gesungen wird, sondern okay, krass, okay.
Ja, die fangen dann plötzlich mitten in der Szene an, betritt einer den Raum und oder fängt an zu singen, ne?
Ah ja, krass. Muss ich mir mal
gönnen. Und Hair ist halt so, das war auch der Film nach Kuckucksnest, den Miloš Forman gemacht hat. Das ist schon so ja, Hippie Generation gegen quasi die, den Vietnamkrieg, ne?
Ah ja, krass, ey. Ja, der hat sich auch, also wirklich interessante Filmografie, ne? Also von so einem Drama in der Anstalt zu dem Lebenslauf von Mozart und zwischendurch auch noch ein Musical.
Ja.
Aber er war auch
später eben noch, ja.
Ja, sag ruhig.
Ja, noch sehr populär eben Larry Flint, den habe ich aber nicht gesehen.
Den habe ich auch nicht gesehen, ne.
Das ist ein Film mit Woody Harrelson, Die nackte Wahrheit, hat er noch im Deutschen den Zusatztitel. Ich glaube, das ist ein Film über, warte, ich habe es hier gerade bei Wikipedia, über den Aufstieg und die Karriere des Hustler-Gründers. Das ist ein Magazin, glaube ich, ne. Ich habe es immer so ein bisschen mit Pornografie verbunden, dass das so ein, ja, dass das so eine Art Pornografie-Biopic-Drama sein soll, aber es ist anscheinend, Larry Flint ist, ja, der Hustler-Gründer und Verleger Larry Flint. Also ich kenne den gar nicht, weiß gar nicht, wer das ist. Ich kenne nur immer den Titel Larry Flint, habe ich oft früher in der Videothek stehen sehen.
Ah ja.
Verleger, Publizist und Autor. Ja, das ist wahrscheinlich ein klassisches Biopic. Lohnt sich, denke ich mal, reinzugucken. So, besonders nachdem man Amadeus gesehen hat.
Ja. Ich sehe auch gerade auch, Larry Flint hat selbst ein Cameo als so ein Richter. Okay.
Ja?
Ja, also steht bei Wikipedia. Larry Flint spielt da so ein Richter. Naja, anyway, ja, Miloš Forman, interessanter Typ, der ist ja Tscheche und hat sich dann sehr von der tschechoslowakischen Neuen Welle, sag ich mal, und auch von der französischen Nouvelle Vague und vom neudeutschen Film beeinflussen lassen und hat dann all diese Einflüsse so ein bisschen in seinen Stil des Filmemachens nach Hollywood gebracht. Und er hat immer wieder Filme gemacht, die als schwierig galten, beziehungsweise die keiner sehen wollte, ja. Einer flog übers Kuckucksnest, da haben sie ihm gesagt, sowas kannst du doch nicht verfilmen. Also kein Mensch wollte ihm da die Gelder für geben. Bei Mozart, also natürlich wegen der Thematik, das ist ja eine unbequeme Thematik, ja. Du hast da, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Männer in einer Besserungsanstalt, in einer psychiatrischen Anstalt und guckst denen da wirklich beim Leiden und Vegetieren zu. Und später
genau. Einer Frau in Schach gehalten werden.
Ja, genau, die von einer Frau in Schach gehalten werden.
Sozusagen.
Schwester Ratchet. Ja. Und später bei Amadeus genau das gleiche. Das ist jetzt natürlich keine schwierige Thematik, aber die haben ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, ne, das ist klassische Musik, das ist ein Kostümfilm und der spielt in Europa, womit das amerikanische Publikum so überhaupt keine Berührungspunkte hat. Wer soll sich diesen Film angucken wollen? So. Und beide Filme sind zu finanziellen Erfolgen geworden, gelten als Meisterwerke und haben bei den Oscars ganz groß abgeräumt. Einer flog übers Kuckucksnest, ist ja sogar einer von drei Filmen, die diese sogenannten Big Five gewonnen haben, ne?
Ja.
So. Ja, das ist mal so ein Typ, der es seinen Kritikern auf jeden Fall bewiesen hat.
Ja, und der auch in Hollywood angekommen ist und schon anscheinend einen Namen hatte, ne? Mehr oder weniger. Zumindest konnte er wahrscheinlich gut Leute von sich und seinem Können überzeugen, ne? Andere Filmschaffende. Wundert mich jetzt nicht so richtig. Ich habe ein paar Interviews von Miloš Forman gesehen, unter anderem aus dem Making-of zu Amadeus auch, ne? Und ja, der hat halt so eine osteuropäische Art mit seinem Akzent auch so ein bisschen, ne? Also man merkt einfach, der kommt aus einer anderen Kultur, ne? Der ist schon mit einem Namen anscheinend nach Hollywood gekommen, wie du eben schon gesagt hast, mit neuer tschechischer Film oder was, ne? Wie hieß die Ära?
Der neue tschechoslowakische Film.
Ja. Neuer tschechoslowakische Film, ja. Ein bisschen die Anlehnung an Neue Deutsche Welle, wie du es gerade auch gemeint hattest, ne?
Ja. Genau. So, Matthias, ich habe einen Vorschlag.
Bitte.
Du hast mir gerade erzählt, du hast einen Fahrplan gebastelt, damit wir nicht wild durcheinander reden. Führe uns entlang dieses Fahrplans.
Zur Story kann man ja nicht besonders viel sagen. Wir haben hier einen Ausschnitt aus dem Leben von Amadeus Mozart. Einer der bekanntesten Komponisten zu dieser Zeit war ein gewisser Salieri. Und in dem Film wird quasi ja so das Aufeinandertreffen von Salieri und eben Mozart beleuchtet. Salieri war zu der Zeit eben schon ein sehr anerkannter, wo fängt's an? In Wien, ne? So in Wien war der schon ein sehr anerkannter und bekannter Komponist, auch einer der erfolgreichsten und bekanntesten Komponisten seiner Zeit tatsächlich, ne? Der hatte einen großen Namen, dieser Salieri.
Er war der
Antonio Salieri, so.
Er war der Hofkomponist von Kaiser Joseph II.
Genau, der war auch der Hofkomponist, ja. So wie es im Film dargestellt wird, quasi hat er ihm auch so Pianospielen beigebracht, ne? Er war quasi auch Lehrer.
Also generell nicht von Mozart, aber Leuten, ja.
Genau, von Leuten, auch von diesem, ja, von diesem Kaiser, ne?
Genau. Unter anderem übrigens auch Mozarts Sohn. Auch der hat bei Salieri gelernt.
Ach, der? Echt? Was? Ja, ja. Mozarts Sohn?
Ja.
Ach so.
Jetzt geht schon wieder dieser scheiß Alarm los, ne, bei dir. Oder geht der jetzt bei mir los?
Der ist bei dir.
Jo.
Ja, okay, der ist klar. Das ist bei dir. Also wir haben, nur dass ihr es versteht, Katwan, Probealarm. Hat bestimmt jeder schon mal auf seinem Handy gehabt, ne?
Ja, ja.
Aber bei dir hört man jetzt, okay. Ich würde vorschlagen, wir sind dann gleich wieder da. So, das war's dann hoffentlich mit dem Fliegeralarm. Wir sind wieder da. Wir waren bei Salieri und dem Sohn von Wolfgang Amadeus Mozart stehen geblieben.
Genau.
Die Kinder werden jetzt im Film nicht so groß beleuchtet, ne?
Nee. Also Mozart war mit seiner Constanze verheiratet und die hatten insgesamt 6 Kinder. 4 davon sind im Säuglingsalter verstorben, ja. Aber wir lernen davon nur einen Sohn so ein bisschen am Rande, sag ich mal, kennen. Aber so eine richtige Rolle.
Ist ein kleines Kind im Film, ne?
Ja, ja, ist ein Säugling.
Ein Säugling, ja, glaub ja, da war, glaube ich, ja, ja. Aber es wird sehr indirekt, glaube ich, beleuchtet. Ich habe den Film im Januar gesehen, ne? Mhm. Allerdings muss man dazu sagen, die Kinofassung, du hast ja jetzt tatsächlich den Director's Cut.
Ja, ich habe den Director's Cut gesehen.
Ja. Du hast den Director's Cut gesehen. Genau.
Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob der jetzt sehr viel Umrang. Also 13 Minuten mehr, ein paar Szenen, ja, weiß ich zum Beispiel, die es jetzt da drin gibt. Und in der Kinoversion nicht. Aber ich wollte gerne nochmal auf die Synopsis des Films eingehen, weil mir fehlen da, mir haben da gerade in deiner Zusammenfassung noch so ein paar Essenzen gefehlt, die den Film für mich ausmachen. Also der Film fängt an im Winter 1823, als Salieri von seinen, keine Ahnung, Kammerdienern vorgefunden, ja, wird, wie er sich versucht, das Leben zu nehmen. Und daraufhin kommt er in eine Irrenanstalt. Und dort erzählt er dann, er habe den Tod von Mozart verursacht und hätte darüber nie hinwegkommen können und wollte sich deshalb das Leben nehmen. Und dann beginnt eine Rückblende. Und der Film wird dann quasi als Rückblende, ja, aus der Sicht von Salieri erzählt. Und er erzählt, wie er Zeit seines Lebens einen großen Neid auf Mozart verspürt hat, weil Mozart, ja, einfach der viel bessere Komponist gewesen sei. Und Salieri ist, sieht quasi in Mozart so eine Art Verbindung zu Gott, ein göttliches Wesen. Deswegen wird es im Film auch immer wieder so inszeniert, dass Mozart die Musik einfach in den Kopf gebeamt wird von Gott und der keine Mühe daran hat, die Musik, die er schon im Kopf hat, einfach niederzuschreiben. Ob das so jetzt wahr ist oder nicht, werden wir gleich auch nochmal kurz beleuchten, nehme ich mal an. Und jedenfalls versucht Salieri dann aus seinem Neid heraus, Mozart das Leben schwer zu machen, indem er ihm zum Beispiel diese Anstellung, die er da selbst hat, als Hofkomponist des Kaisers verwehrt. Ja? Und das führt dann dazu, dass Mozart, und das zumindest ist wahr, Mozart hatte Zeit seines Lebens finanzielle Schwierigkeiten, weil er auf sehr großem Fuße... Jetzt halt doch mal deine Fresse! Mann!
Zeitversetzt.
Ja, ja, genau. Weil Mozart Zeit seines Lebens auf sehr großem Fuße gelebt hat. Er war ein Lebemann, ja, er hat gerne gesoffen, er hat seine Kohle verprasst und deswegen brauchte er einfach, ja, viel Geld. Und das hätte er zum Beispiel haben können, indem er auch Schüler unterrichten konnte. Aber Salieri hat in diesem Film zumindest regelmäßig dafür gesorgt, dass Mozart eben solche Anstellungen nicht bekam, indem er ihn so ein bisschen versucht hat, als Schwachsinnigen darzustellen. So. Das so im Grunde wäre jetzt mein Take, die Synopsis zusammenzufassen. Ja, also wir sehen den Film aus der Sicht von Salieri und es kommt sehr viel oder es dreht, genau, sich sehr viel um den Neid, den er gegenüber Wolfgang Amadeus Mozart verspürt. Nicht mal unbedingt durch Mozart als Figur selbst, sondern er hat das Gefühl, dass Gott ihn verhämt durch die Figur, mhm, von Mozart.
Also zu dem Thema dieser göttlichen Verbindung von Mozart zu Gott selbst. Der Name, ich lese das jetzt nochmal kurz vor, der Name Amadeus stammt aus dem Lateinischen und setzt sich aus amare, lieben und Deus, Gott zusammen. Er bedeutet primär liebe Gott oder der Gottliebende oder von Gott Geliebter tatsächlich, ne? Also steckt schon in seinem Namen drin irgendwie.
Ja.
Was man jetzt aber auch noch sagen kann, diese Feindschaft zwischen den beiden, ne? Oder dass Salieri diese Art von Neid auf Mozart empfunden hat, das stimmt wohl aber auch so gar nicht. Also zumindest ist es, Historiker sind sich da auch nicht so ganz eins, was das betrifft, aber oh, da geht's aber ab bei dir.
Ja, die Russen kommen.
Der ist natürlich krass, der Alarm. Ja, wie gesagt, also, dass das so, wie es jetzt im Film dargestellt ist, so soll es wohl gar nicht gewesen sein, ne? Dass da
Nee.
schon so ein bisschen Drama mit dazu gedichtet wurde
Ja.
und Salieri doch auf eine gewisse Art professioneller mit dem ganzen Ding umgegangen ist, ne? Als es jetzt
Ja.
so der
Also
Film
so sagt man.
rüberbringt, ja.
Das ist es eben auch. Klar, Salieri kann neidisch darauf gewesen sein, dass er Mozart der bessere Komponist gewesen sei. Aber Salieri hatte eigentlich in Wien, zumindest so ist es überliefert, den besseren Stand. Und zwar sowohl beim Publikum als auch beim Kaiser. Salieri hatte diesen Job, den Mozart gern gehabt hätte. Er war der Hofkomponist, ja. Er hatte das geregelte Einkommen und Mozart war immer auf unregelmäßige Einkünfte angewiesen. So. Deswegen gab es diese Grundlage für den Neid eigentlich nicht.
Ja,
So.
ich glaube auch. Also das hat höchstens was damit zu tun, dass Mozarts Ruf ihm vorausgeeilt hat und er war einfach der jüngere, talentiertere oder talentierte Komponist, der dann plötzlich aufgetreten ist. Ne? Mozart
Ja.
hat ja schon als Kind oder als Jugendlicher hat er ja schon viele seiner größten Stücke geschrieben. So. Also dass Amadeus Mozart, dass der irgendwie so eine Art Genialität oder als hochbegabt galt, das ist ja so die Essenz irgendwie seiner Persönlichkeit, seiner Figur, seines künstlerischen Schaffens, ne, könnte man
Genau.
sagen.
Ja.
Also das ist ja bis heute gibt ja so seine Genialität ist ja das, was so sein Mysterium
Ja.
so anfeuert, ne? Oder das Mysterium um Mozart herum so ein bisschen befeuert. Und dazu gehört ja eben auch, dass
Genau.
er relativ jung gestorben ist, ja. Ich
Genau.
glaube mit 36 oder was, ne?
Ja, ich glaube sogar 35, ich glaube kurz vor seinem 36.
35,
Geburtstag, genau.
ja. Man weiß nicht genau woran, man weiß nicht genau wie.
Ja.
Man weiß auch nicht, wo er begraben wurde. Wahrscheinlich in einem Massengrab, weil es ja letztlich gilt, er wäre an der Pest oder so gestorben, ne? An irgendeiner so Volkskrankheit, Massenkrankheit,
Ja, das habe ich gerade auch nochmal
oder?
nachgeschaut. Das scheint wohl auch so ein Mythos zu sein. Es war wohl einfach so, dass es damals in Wien üblich war, dass Leute in solchen Massengräbern bestattet wurden. Also das war einfach damals die gängige Praxis da. Unabhängig jetzt davon, woran sie starben. Ganz ehrlich, der ist 1790 gestorben oder
Ja.
91, da gab es die Pest überhaupt gar nicht mehr. Genau.
Nee, dann war es was anderes. Dann war es irgendeine andere.
Ja, also.
Ich weiß jetzt nicht, was
Er
da.
ist schlussendlich ist er wahrscheinlich einfach an seinem wilden Lebensstil gestorben. Ja, er war kein Alkoholiker, aber er hat gerne und viel getrunken und war ein Lebemann und hat wahrscheinlich wenig geschlafen. Genau, das ist es auch. Darauf möchte ich auch kurz eingehen. Dieser Mythos des Napoleon, des Napoleons, des Mozart,
Napoleon-Komplex.
genau, den hatte er bestimmt auch. Ich glaube, Mozart war auch relativ klein. Das Gerücht, oder wie es dieser Film dargestellt wird, dass Mozart seine Werke einfach zugeflogen seien, 1,63 übrigens, also ja, durchaus schon ein abgebrochener. Diese Darstellung, dass Mozart seine Werke eigentlich zugeflogen seien, ohne dass er irgendetwas dafür hätte tun müssen, ist wohl so auch nicht richtig, ja. Also Mozart hat seine ersten Werke schon komponiert, da war er 4 Jahre alt, ja. Der hat jeden Tag schon als Kind stundenlang geübt. Und dass er die Musik, sobald sie ihm in den Kopf geflogen war, einfach so runterschreiben konnte, hat einfach so an dieser jahrzehntelangen Übung gelegen. So, der hatte einfach durch, weiß ich nicht, tausende, zehntausende Stunden von Übung und Erfahrung einfach diese Fähigkeit, dass er Musik, sobald sie ihm ins Ohr kam, so niederschreiben konnte. Fehlerfrei, wie es im Film dargestellt wird, soll es übrigens auch nicht gewesen sein. Seine Frau hat irgendwann mal gesagt, er hätte schon durchaus Schmierzettel gehabt, die hätte sie aber nach seinem Tode dann vernichtet. Mhm. Also, dass Mozart dieses Genie ohne Anstrengung war, das stimmt nicht. Ja, der hat sehr, sehr viel und sehr, sehr hart gearbeitet mit höchster Anstrengung.
Ich glaube, sein Vater hat ihm das auch beigebracht, ne? Das Spielen, kann das sein?
Ja, er hat eine hervorragende Ausbildung erfahren, angefangen bei seinem Vater und später dann auch noch bei anderen Musikern, genau.
Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, Mozart, der Lebemann, so wird es auch im Film dargestellt, ein saufender, rülpsender, furzender Typ, also wortwörtlich, ne? Auch mit diesem gackernden Gekicher. Ja, sehr, sehr gute Imitation auf jeden Fall. Und Salieri hat das schon so ein bisschen verabscheut, so wird es zumindest dargestellt. Auch in diesem Erzählungsszenario, ne, in dem Salieri sitzt und er gibt ja die Beichte ab, glaube ich, ne? Erzählt das ja so einem Priester.
Genau.
Und this was Mozart, the giggling, dirty-minded creature. Das sagt er da so irgendwie zu ihm. Und diese kichernde, dreckige Kreatur sozusagen, ne? Das war Mozart. Ja. So hat er ihn halt gesehen. Ist halt auch großartig, ne? Ganz zu Beginn des Films, wie Salieri da durch die Gänge schleicht bei so einem Fest. Da geht der Alarm wieder los. Wir lassen es jetzt aber weiterlaufen, ne?
Ja.
Ist eine schöne Atmo eigentlich. wie er eben über diese Feier da marschiert, ne, und sich die ganze Zeit fragt, wer wohl Mozart ist, ne? Also sein Ruf hat ihm vorausgeeilt und Salieri ist auf jeden Fall schon sehr unter Druck und ob das jetzt alles ein bisschen überspitzt dargestellt wird von Miloš Forman, man muss einfach sagen, das ist eine großartige Dynamik und das ist großartig gespielt, diese Konkurrenz, die er da aufbaut, ne? Dieses Konkurrenzdenken, dieser Neid, der sich da entwickelt.
Ja,
das ist auf jeden Fall, vor allem im Verlauf der Geschichte, wie das Ganze endet, ist das schon eine sehr schöne charakterliche Dynamik, die da stattfindet. Ja. Mit zwei großartigen Hauptdarstellern, muss man sagen. Ne? Kommen wir mal ein bisschen so zum Cast einmal.
Oh, ich war nicht noch gar nicht fertig mit den ganzen Mythen und Sagen.
Ach so, okay. So. Ich dachte, kleine Überleitung, aber dann bitte.
Also du hast ja auch gesagt, wie es das Ende findet. Ich spoilere das jetzt einfach, weil ganz ehrlich, der Film ist 40 Jahre alt. Ja. Wer den noch nicht gesehen hat, ist selber schuld.
Die Geschichte noch viel älter.
Ja, genau. Also der Film endet ja so, dass Mozart, Salieri sein letztes Stück, das Requiem, diktiert und dann quasi verstirbt. Also weder war Salieri am Sterbebett anwesend, noch ist Mozart an einem Morgen gestorben, sondern der ist mitternachts gestorben. Und das Requiem war auch nicht sein letztes Werk. Ja, sein letztes Werk war eine Kantate namens Laut verkünde unsere Freude zur Einweihung seines Freimaurertempels. Mozart war nämlich auch Freimaurer. So. Und was du gesagt hast, Mozart als dieser infantile Clown, sagt man jetzt einfach, ne?
Ja. The giggling, dirty-minded creature.
Die giggly, dirty-minded creature, genau. Da mag was Wahres dran sein. Es liegt allerdings eher daran, dass es zu Mozarts Lebzeiten bis in die allerhöchsten, adeligsten Schichten üblich war, mit Fäkalhumor um sich zu werfen und auch zu sprechen und zu schreiben. Und Mozart hat sich da eben einfach den allgemeinen Sitten angepasst. Ja. Und von den Briefen, die von Mozart erhalten sind, deutet nur so ein kleiner Teil auf diesen Teil seiner Persönlichkeit hin. Aber ich finde das spannend, dass Forman sich dazu entschieden hat, ihn so zu inszenieren, weil das Bild, was du heutzutage hast, nicht nur von Mozart selbst, sondern auch von Leuten, die seine Musik schätzen, ist ja irgendwie, dass das so Leute sind, denen irgendwie das Monokel ins Champagnerglas gefallen ist, wenn sich mal die fünfte Geige verspielt hat. Aber Mozart war halt, wenn du es mit heutigen Maßstäben vergleichen würdest, ein Rockstar, ja, ganz ehrlich.
Ja, ja.
Es gab halt damals keine andere Musik. Was für Musik? Er konnte keinen Heavy Metal schreiben, so. Vielleicht hätte er das heutzutage gemacht. Er war einfach ein Rockstar und hat genauso abgefeiert, wie Rockstars das, also heutzutage vielleicht nicht mehr so krass, aber in den 70er, 80er Jahren auch gemacht haben. So, und das ist natürlich mit unserem heutigen Sachverständnis nicht mehr so richtig vereinbar mit seiner Musik, weil die so als brav und so gilt. Aber ey, der hat keine Feier ausgelassen, der hat nichts anbrennen lassen. Ja. Ne? Ob er jetzt noch ein Schürzenjäger war, weiß ich nicht, aber der hat auf jeden Fall, der war kein Kostverächter.
Es gab bestimmt auch noch andere Musikgenre vielleicht, die in irgendwelchen kleinen, also ich sag mal, die für so das Volk gedacht waren. Ne? Also nicht jeder konnte sich wahrscheinlich da die Oper leisten.
Ja, so Gassenhauer oder so.
Ja, wie soll ich sagen, das war schon, also das war zum einen irgendwie so, was wir heute als schon sehr als Mainstream, aber auch Hochkultur, ne?
Ja,
würde ich vielleicht so sagen.
Ja.
Und das auch, wie du jetzt Mozarts Schaffen so ein bisschen beschrieben hast, also ich glaube schon, dass der Typ genial war, dass der so ein besonderes Talent
ohne
hatte,
jeden
weißt
Zweifel.
Du?
Ohne jeden
also
Zweifel.
Also im Film wird es ja jetzt, was ich ein bisschen krass finde, wird es ja auch so dargestellt, die lesen Noten und hören die Musik automatisch im Kopf. Salieri ja auch.
Ich finde es aber geil gemacht.
Es ist schon geil gemacht, total ob das jetzt stimmt, ob man das kann, ich weiß es nicht, ob Musiker das können. Ne?
Natürlich, klar.
Ja, können die das? Ja. Dass die das so lesen und dann wirklich sehr...
Guck mal, wenn du keine Noten sehen und dir dazu die Musik vorstellen könntest, wie solltest du dann Klavier nach Noten spielen? Du musst ja wissen, wo was sitzt und so.
Ja, stimmt.
Also jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie die beiden das da in einem Film gemacht haben, aber so im Groben eigentlich schon, ja.
Das muss schon, vielleicht ist es eine, also anscheinend ist es eine Fähigkeit, die man sich antrainieren kann, ne?
Ja,
so wie, ich sag mal, ein Schlagzeuger, das lernt man ja auch, dass man mit zwei verschiedenen Händen, also mit beiden Händen jeweils einen anderen Takt spielen kann, sag ich mal.
Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus, ja.
Die Genialität von Mozart, jetzt wollte ich, ach so, genau, lass mich kurz, ich habe ein Video gesehen auf dem Channel History Buffs, in dem, es ist wohl ein Historiker, ich kannte den Kanal nicht, der hat so ein bisschen mal aufgeräumt mit ein paar Fakten und Nicht-Fakten, die dann quasi im Film dargestellt werden, so, ne? Also, was ist Realität und was nicht, so aus historischer Sicht, ne? Aus Historikersicht zu diesem Thema, dass der ja so eine obszöne Persönlichkeit gewesen sein soll. Der hat hier ein, ich weiß nicht, was das ist, eine Oper geschrieben. Hier hat er ein Video eingeblendet von einem Kinderchor, der das singt. Und in dem geht der Text wie folgt. Leck mir dem Arsch fein, recht schön sauber.
Ja, ja.
Hast du es gesehen, dass der solche, dass Mozart solche Texte...
Also, ja, dieses Werk Leck mich am Arsch oder Leck mir den Arsch oder was immer von Mozart war mir bekannt, ja.
Nee, ich wusste das nicht.
Ja.
Also da musste ich schon sehr lachen. Und das ist halt auch, ja, ich weiß nicht, es ist schon sehr schräg, wenn hier so ein Kinderchor das plötzlich singt. Ne?
Also ich, wie gesagt, mir gefällt es auf jeden Fall gut, dass Forman das so ein bisschen auch angestoßen hat, dass Mozart nicht nur als dieser, ja, Bierernste und Intellektuelle dargestellt wurde, sondern dass der einfach der hat auch nur mit Wasser gekocht, sagen wir es mal so.
Ja.
Und er fand Fürze witzig, ich finde Fürze auch witzig, ich habe eine Verbindung zu Mozart, fand ich geil.
So. Auch sehr schön visuell, ne? Er trägt ja so ein bisschen eine andere Perücke zwischenzeitig, ne? Dass die gar nicht so.
Wie so ein Pudel sieht
gar nicht
aus.
Ja, sie ist gar nicht so geflochten, sondern da ist dann auch wie so ein kleiner Farbklecks manchmal drin. Ich weiß nicht,
so ein rosa.
So ein rosa, aber das ist, glaube ich, eher am Ende des Films. Also er wird schon so ein bisschen wie der Punk, wie der Rockstar, so ein bisschen inszenierter sich selbst oder wird so ein bisschen überspitzter dargestellt. Und wie du schon sagst, Forman, ja, das hat er auf jeden Fall sehr...
Ja, das ist übrigens eher in der Mitte des Films.
Ja, ne?
Ja. Also das mit der Perücke, also die nicht so nach hinten glatt läuft, sondern die so ein bisschen nach oben hin in alle Richtungen absteht. Deswegen sieht er aus.
Hätte er so in eine Steckdose gepackt.
Ja, genau. Und das ist eher in der Mitte des Films, weil darauf habe ich explizit geachtet. Die Perücke war ja ein Symbol von Wohlstand, ja, im deutschen Großbürgertum und im Adel. Und zum Ende des Films hin trägt er die immer weniger, weil Mozart einfach keine Kohle mehr hatte am Ende.
So. Mhm.
Genau. Also irgendwann, Also kurz vor seinem Tod, das wird jetzt im Film nicht mehr beleuchtet, in echt war es wohl so, dass Mozart kurz vor seinem Tode, also im Jahr 1791, nochmal zu ein bisschen mehr Geld kam, weil sich auch damals dann seine Bekanntheit mehr und mehr steigerte. Aber im Film ist er eigentlich relativ verarmt, ist mein Eindruck gewesen, verstorben.
Ja.
Oder zumindest der, also ich meine ganz ehrlich, er kommt da irgendwann an einen Hofe und bettelt so einen Typ an, ob er ihm nicht irgendwie wenigstens 20 Schilling oder so geben könne. Obwohl er eigentlich zu Anfang 2000 haben wollte. Das ist schon so dieses, der Typ hat jeden Cent gebraucht, weil er einfach 0,0 mit Geld umgehen konnte.
Er hat, das scheint wohl auch
sondergleichen verschwenderischen Lebensstil geführt, offenbar.
Das scheint wohl auch zu stimmen, also dass er sehr verarmt verstorben ist. Alles Geld, was reinkam, hat er auch sofort wieder ausgegeben.
Ja.
Das muss wohl überliefert sein. Und auf der anderen Seite, Salieri war halt jemand, der sehr gut mit Geld umgehen konnte. Er ist halt eben so, nur dass man eben nochmal so ein besseres Bild über Salieri kriegt, ne? Der ist so als einer der reichsten Komponisten seiner Zeit, ist er verstorben, ne?
Ja.
Also ist nicht gerade, und das merkt man ja auch, ne? Der ist ja, der hat da seine Bediensteten und so, ne? Also der lebt jetzt nicht gerade im hohen Alter, nicht gerade verarmt, so könnte man. So, ja. Den Eindruck hat man dann schon, ne?
Ja,
so
ja,
zu Beginn des Films, dass der schon.
Der hat halt ganz bürgerlich gelebt, ja.
Ja.
Oder sogar besser als das. Der wird wahrscheinlich ein gutes Auskommen beim Kaiser gehabt haben.
Ja, ich denke auch.
Ja. So, jetzt sind wir genug des Umweges gefahren. Du hast schon gesagt, Antonio Salieri, und wolltest dann eigentlich auf den Cast hinaus, ne?
Ja, genau, noch einmal. Wir haben ja hier jetzt nicht gerade die riesen Superstars im Film, ne?
Nee.
Das ist jedem, der den Film gesehen hat, wahrscheinlich schon aufgefallen. Allerdings ist dir ein sehr bekanntes Star Wars Gesicht aufgefallen?
Nein.
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 Der Kleinwüchsige?
Nein.
Nicht?
Nein.
Aber du erinnerst dich an den Kleinwüchsigen, der da hin und wieder in dieser Oper, in dieser.
Ja, ja, ja.
Genau, das ist auf jeden Fall kein geringerer als Kenny Baker. Der hier tatsächlich, der hat R2-D2 gespielt im Classic Star Wars tatsächlich. Saß der im R2-D2-Kostüm, sage ich mal, in der R2-D2.
Der Kenny.
Ja. Man erkennt ihn sehr gut tatsächlich, weil er hier er ist einfach. Man sieht ihn einfach. Ist mir direkt aufgefallen. Aber die Hauptdarsteller, ne, F. Murray Abraham und ein gewisser. Also der hier Antonio Salieri spielt, ne, den kennt man wahrscheinlich noch, aber jetzt bin ich gespannt, wie du den aussprichst, ich weiß nicht genau, der Wolfgang Amadeus Mozart Darsteller
Tom Hals.
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 Mhm.
Hals.
Hulze.
Hals. Ja. Also ich hab tatsächlich einfach die Lautschrift bei Wikipedia mir angeguckt, Hals.
Ja.
Hals hier hätte nämlich auch sein können, aber Hals scheinbar.
Ja.
Ja, den habe ich
Tom Hals.
Den habe ich weder davor noch danach jemals wieder irgendwo gesehen.
Ich habe den auch nirgends wieder gesehen. Ich gucke jetzt noch einmal kurz rein.
Es sei denn, du hast Jumper gesehen.
Jumper, ja, den habe ich gesehen. Ist da Tom Hals dabei, echt?
Also, bei Wikipedia ist er jetzt im Cast relativ als unten aufgelistet, deswegen hat er jetzt wahrscheinlich keine Front- und Center-Rolle oder
so. Okay. Ach so, und in Mary Shelleys Frankenstein ist er auch noch. Sehr cool. Ah, ja. Da werde ich ihn wahrscheinlich nochmal wieder gesehen haben. Der ist hier doch, ich glaube, er ist hier der Freund von Viktor Frankenstein. Weil hier ist er ziemlich weit oben aufgelistet. Ja, das kommt hin, dass ich ihn da nochmal wieder gesehen habe. Aber er passt halt. Es ist so Mantel und Degen, Filmästhetik, ne? Wahrscheinlich passte das dann so von seinem.
So, wo wir die beiden jetzt schon mal haben, ne? Abraham und Hals.
Ich will noch ganz kurz was dazu sagen. Dass Miloš Forman bewusst zwei Nicht-Hollywood-Superstars da haben wollte für diese Rollen, ne? Forman hat ja gesagt, so der Star des Films soll nicht irgendwie bekannte Hollywood-Gesichter sein, ne, sondern eben der Star dieses Films ist Mozart und seine Musik. So, und deshalb hat er sich tatsächlich bewusst dafür entschieden, hier Leute zu bekommen, die nicht jetzt irgendwie Harrison Ford oder Robert Redford heißen, ne? Hollywood hat sich halt jeder um diese zwei Rollen geprügelt. Also die waren da schon ziemlich heiß drauf, als es hieß, dass dieses Projekt oder als das Drehbuch so in Hollywood rumgegangen ist, ne? Und ja, letztlich ist es F. Murray Abraham geworden. Den kennt ihr wahrscheinlich auch noch als, oh, wie hieß er denn jetzt? Das hat er auch parallel gedreht. Scarface. Mhm. In Scarface spielt er ja den, ja, wie sagt man denn jetzt nicht, hier so den Goon von Frank, also dem Mentor von Tony Montana. Und der hat nochmal so ein, ich will jetzt gerade nochmal gucken, wie er hieß, hat auf jeden Fall eine fiese Szene. Omar ist es, genau, Omar, ja. Ja.
Tony Montana.
Ja. Aber das ist halt so ein bisschen F. Murray Abraham, also wie soll ich sagen? Also der kann verschiedenen Kulturkreisen gut darstellen, würde ich sagen. Mhm. Zuletzt habe ich ihn gesehen in der zweiten Staffel von White Lotus. Ich glaube, da spielt er einen italienischstämmigen, so ähnlich wie hier Salieri, ne?
Ah, ja.
In Scarface ist er eben eine Figur namens Omar. Da wird ihm wahrscheinlich so ein bisschen ja, so arabisch-persische Roots werden damit so angedeutet. Ja. In viel mehr Filmen kenne ich ihn jetzt nicht. Achso, stimmt, in Loaded Weapon 1 ist er ja auch noch. Wen spielt er denn da? Wie spielt er in Loaded Weapon? Ja, ich erinnere mich aber so dunkel. Stimmt, in Last Action Hero auch. Da ist er, glaube ich, der Partner von Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, das so erinnern zu können. Ja. Ist auf jeden Fall, von ihm habe ich auch so ein paar Interviews gehört. Und er spricht halt ganz anders, als er im Film Amadeus ist, ne? Der spricht halt mehr so ein, ich weiß es nicht, es erinnert mich so ein bisschen an Robert De Niro. Der hat so ein bisschen so eine, ja, der hat so eine sehr lockere Zunge, lockeres Sprechen irgendwie, ne? Gar nicht so hochtrabend wie jetzt so ein Salieri, sondern er ist so vom Typ her in diesen Interviews aus der Zeit auch ganz besonders. Wobei ich glaube, weißt du noch, wann der Extended Cut rauskam?
Der kam irgendwie 13 Jahre später raus.
13 Jahre später.
Ja.
Ja, ich vermute, dieses eine Interview, was ich gesehen habe, dass das so irgendwie Ende der 80er, 90er, 1990 vielleicht gewesen ist. Ja. Also da F. Murray Abraham, der wirkt auf jeden Fall sehr jugendlich. Und ja, also er hat schon, ich weiß nicht, ob das so New Yorker Slang ist. Er spricht auf jeden Fall ein sehr... hat halt eine sehr lockere Art zu erzählen, lockere Art zu sprechen. Mm. Ja. Das ist ein krasser Kontrast zum Salieri einfach. Ne? Das hat mich sehr gewundert, muss ich sagen. Ja. Und ja, was kann man noch sagen? Ne? Die Konstanze Darstellerin. Namens Elizabeth Barrage. Ja, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, die haben wohl die erste Woche irgendwie im Wechsel gedreht mit Elizabeth Marriage und noch einer weiteren Darstellerin, weil sich Miloš Forman wohl nicht so richtig entscheiden konnte, welche die passende Konstanze sein soll. Ja, er konnte sich wohl nicht so richtig entscheiden. Also die haben immer Testaufnahmen, die ganze erste Woche, da lief der Dreh eigentlich schon, haben sie immer wieder getestet, Screentest gemacht, ne? Und wie ist die Chemie zu Mozart, wie ist die Chemie zu Salieri und Forman war da wohl nicht so ganz, konnte sich nicht so ganz entscheiden und dann letztlich traf die Wahl auf Elizabeth Barrage. Pikant vielleicht noch, ne? Jeffrey Jones hier auch als Kaiser Joseph II, ne? Wobei hier jetzt Emperor Joseph II im Wikipedia. Beziehungsweise im IMDb hatten wir ja gestern schon mal kurz, ne? Der ja auch verurteilter Sexualstraftäter, ich weiß nicht, waren 2012 oder was, oder war es doch ein bisschen früher noch? Auf jeden Fall gab es diese Gerüchte schon länger. Ja, aber ich sag mal, zu Recht aus Hollywood gecancelt. Genau. Sehr markantes Gesicht auf jeden Fall, Jeffrey Jones, ne? Mhm. Aus Beetlejuice kennt man ihn, aus Sleepy Hollow kenne ich ihn jetzt noch. In Sleepy Hollow sieht er ziemlich ähnlich aus, weil er eine sehr, sehr ähnliche Perücke trägt. Aber ziemlich gut gespielt, muss ich sagen, hier auch in Amadeus, ne? Diesen etwas dümmlichen, sehr manipulierbaren Kaiser. Zumindest habe ich so den Eindruck, ne? Dass er sich auf seine Berater verlässt.
Ja, das kann schon gut sein, ja. Aber ich fand ihn eigentlich gar nicht so unsympathisch irgendwie.
Nee, der war gut gespielt. Also ja. Es wirkt alles sehr authentisch im ja. Film.
Er war irgendwie rational. Weißt du, es gibt ja diese eine Szene, wo er so ein bisschen in Streit mit Mozart gerät, weil dieser ein Werk verfasst, basierend auf einem Theaterstück oder einer Oper, die er in seinem Reich aber verboten hatte. Ja. Und dann sagt er, ja, aber bei mir ist das ja alles ganz anders. Und dann darf Mozart ja tatsächlich das Ding zu Ende schreiben und ihm dann sogar vorführen. Und daraufhin darf er das dann öffentlich spielen. Klar, er durfte dann irgendwie nur, ich glaube, 7 Aufführungen oder so davon aufführen.
Auch welches war es denn nochmal?
Boah, ich weiß das gar nicht mehr.
War das Don Giovanni?
Das hatte irgendwie in der Türkei gespielt. Aber, boah, welches war denn das nochmal? Da hast du mich jetzt echt kalt erwischt, diese
Rückfrage. Aber war das Don Giovanni?
Ich weiß es nicht.
War nochmal, ich guck gerade mal, ob das in der Türkei spielt. Weil dazu gibt es auch noch einen interessanten Funfact. Da würde ich nochmal was zu den Drehorten.
Ich kann mir jetzt, bei bestem Willen habe ich mir nicht gemerkt, welche das Ding war. Weißt du, da wurden mit so vielen Werken um sich geworfen, hätte ich mir gar nicht alles merken können.
Das Einzige, also der Film besteht halt, die Musik ist 1:1 Mozarts Musik halt.
Ja,
ne?
Ja.
Es ist auch sehr großartig, wie es eben so mit dem Requiem, wie das so ganz langsam eingespielt wird, ne? Und auch quasi so die Phase seines Sterbens damit auch so ein bisschen eingeläutet wird, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? So vom Timing her, er fängt ja an, das zu schreiben und ist ja schon so indirekt, wird damit ja auch angedeutet, okay, ihm geht's anscheinend immer schlechter, ne? Also es ist so ein ganz, ganz langsames Herantasten daran, ne? Als stände das so ein bisschen in Verbindung miteinander. Als hätte er gespürt, so wird's zumindest angedeutet, als hätte Amadeus gespürt, dass es vielleicht mit ihm zu Ende geht oder mit ihm zu Ende gehen könnte, ne? Diese Erschöpfung, die ja dann immer mehr eintritt, von Auftritt zu Auftritt, ne? Und dann will er das ja trotzdem immer noch fertig schreiben. Und wenn ich das jetzt auch noch richtig in Erinnerung habe, habe ich auch so ein bisschen die Andeutung rausgelesen, dass Salieri das zum Teil fertig geschrieben hat. Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wie hast du das gesehen? Also mit eins der berühmtesten Stücke halt auch von Mozart, ne?
Welches war es jetzt? Du warst kurz weg.
Ja, Lacrimosa, also dieses Requiem.
Ach, das letzte?
Ja, das letzte, das so quasi. Die Frage war jetzt, ob du das auch so gelesen hast, dass Salieri, ja. Dass es so angedeutet wird, dass Salieri da auch ein bisschen mehr komponiert hat, als es vielleicht überliefert ist.
Ja, also im Film ist zumindest so, wird das schon so angedeutet, dass er sich von Mozart ja nicht nur diktieren lässt, sondern auch so seinen kulturellen Impact, also sein Feedback gibt. Ne? Also heutzutage müsste man ihm wahrscheinlich schon so Credit dann als Co-Autor geben, wenn das denn so stattgefunden hätte. Ja, das würde ich schon sagen, ja. Genau. Ich hatte aber auch so das Gefühl, er wollte unbedingt, dass er das zu Ende schreibt und dann krepiert, damit er das als sein eigenes Werk ausgeben kann. Oder so. So einen Vibe hat mir der Film auch so ein bisschen gegeben.
Ja, Wir kommen ja jetzt schon so ein bisschen zum Ende, ne, quasi. Ich wollte jetzt noch eine Sache, damit wir jetzt nicht zu sehr springen, dann bringe ich das gleich mit Don Giovanni nochmal ganz am Ende, diesen schönen Fun Fact. Das gefiel mir sehr gut. Ja,
wir müssen eh noch springen, weil ich wollte die ganze Zeit bei den Schauspielern schon dazwischen grätschen, aber habe es nicht geschafft.
Ja, dann mach das jetzt bitte, dann fahren wir nochmal ein bisschen zurück.
Okay. Ja. Weißt du, dass dieser Film einer der wenigen ist, bei denen zwei männliche Darsteller für den besten, also für die Hauptrolle nominiert waren bei den Oscars?
Nee.
Ja, weil Murray, weil Abraham und Hulse haben um den besten Hauptdarsteller bei den Oscars konkurriert. Abraham hat dann schlussendlich gewonnen und das haben nur 5 Filme in der Geschichte geschafft und das ist auch seit Amadeus nicht wieder vorgekommen.
Ach krass, guck mal, seit über 40 Jahren.
Ja.
Man kann vielleicht dazu sagen, bei dem besten Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin ist das ja öfter so tatsächlich.
Ja,
ne? Dieses Jahr haben wir es ja auch wieder mit Benicio del Toro und Sean Penn, die im selben Film mitspielen und auch für dieselbe Kategorie nominiert sind. Deshalb, also bei Nebendarstellern seht ihr das wahrscheinlich öfter. Hier ist es. Haben wir es überhaupt schon gesagt, Amadeus, ne, dass er bester Film war? Das ist natürlich klar, sonst würden wir hier den nicht in der Reihe besprechen und eben insgesamt 8 Oscars gewonnen hat, ne?
Wir haben schon zu Anfang gesagt, dass er die Big Five gewonnen hat, genau. Und dass
das, stimmt, das hast du gesagt, die Big Five.
Ja. Nee, und jetzt, aber ich habe meine Frage auch noch gar nicht gestellt. Bitte. Wen von beiden fandest du denn jetzt besser? Also wem hättest du den Oscar zugeschoben? Abraham oder Hulse?
Ganz ehrlich, auch wenn Salieri halt hier so als der fiese, miese Neider dargestellt ist, ich bin irgendwie, also ich mag Salieri.
Ja.
Ich mag auch die Charakterentwicklung, die er so durchmacht und wie er am Ende ist. Ich mag, also ich, am Anfang finde ich den doch recht schmierig.
Ja, stimmt, ja.
Aber zum Ende hin glaube ich schon, dass er seinen Neid überwunden hat. Mozart gibt ihm ja auch, also je mehr er mit Mozart zu tun hat im Film, desto mehr kriegt er von Mozart ja auch das Gefühl, was Besonderes zu sein. Diese Anerkennung von Mozart ist ihm ja schon wichtig.
Ja. Und Mozart war die Anerkennung von ihm auch wichtig, wie man...
War ihm auch wichtig, ganz genau. Und dass der Film eben so eine Entwicklung nimmt, dass Salieri von Mozart ja doch noch eine andere Seite kennenlernt, außer dieser obszönen Seite, ne? Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen, ne?
Ja.
Dass diese andere Seite so ein bisschen beleuchtet wird und so eine Figurendynamik entsteht tatsächlich. Dass beide sich gegenseitig sehr schätzen.
Ja.
So, und dass Mozart, ich glaube, es gibt so eine Szene, da ist doch Salieri auch sehr überrascht, dass Mozart Salieri kennt. Und er kennt ja auch seine Werke.
Ja,
das hat ihn ja schon sehr überrascht, tatsächlich, in der einen Szene. Und eben am Ende des Films, wo sie das Requiem gemeinsam abschließen, das hat mir auch sehr imponiert, die Art und Weise, wie ja Salieri dann quasi schon so zu seinem, man könnte sagen, arbeiten sie gemeinsam daran, ist er sein Assistent oder ist er für ihn nur die ausführende Hand, die quasi das schreibt, was Mozart ihm diktiert, man weiß es nicht, ne? Also das ist ja so ein bisschen die Krux an der Geschichte und auch das Geheimnis daran vielleicht, ne?
Ja, also für mich ist er eine ambivalente Figur. Ich glaube, er war selber so ein bisschen zwiegespalten. Weil klar, am Ende des Films hat Wolfall, wie er immer genannt wird, zumindest in der deutschen Synchro, geschaut, weil ganz ehrlich, wenn ein Film in Wien spielt, dürfen die Akteure ruhig Deutsch sprechen, da scheiße ich mal auf die OV.
Ja, in der OV geht es ja auch immer, ist die Ansprache auch so mit Frau und Herr.
Ah ja.
In der deutschen Fassung. Ach, krass, Frau Mozart. Ja, ja.
Frau Mozart.
Okay. Ja, ja, so sagt Salieri dann immer. Ja.
Naja, jedenfalls, Wolfall hat Salieri darum gebeten zu bleiben, weil seine Stanza ja nicht da ist.
Mhm.
Auch wieder so ein Fakt, den der Film erfunden hat. Also, die Stanza ist nicht im Streit nach. Boah, wo Salzburg. Ist sie denn nochmal in die
Salzburg, glaube ich, oder?
Ja, die ist. Nach Baden. In die Kur nach Baden ist sie abgereist, aber das hat in echt so auch nicht stattgefunden. Es ist wohl so gewesen, dass sie tatsächlich krankheitsbedingt zur Kur musste und nicht, weil Mozart ihr auf die Nüsse ging. So. Und dann hat Wolfall gebeten, Salieri gebeten zu bleiben. Aber Ist er jetzt wirklich da geblieben, weil er wirklich wollte, dass Mozart dieses Werk noch vollendet? Oder hat er sich daraus irgendeinen Eigennutzen wieder erdacht? Weil irgendwann klopfen ja auch so klopft das Ensemble von Mozarts aktueller Oper an die Tür. Da hat er nämlich so einen Deal ausgehandelt, dass er irgendwie quasi nicht die Hälfte der Einnahmen bekommt oder so. Und sie wollen ihm diese Einnahmen überbringen, aber Mozart ist nicht imstande, zur Türe zu eilen. Also geht Salieri hin und nimmt das Geld entgegen und gibt es dann Mozart und tut dann so, als käme das Geld nicht von seinem Ensemble, sondern von dem mysteriösen, geheimnisvollen Auftraggeber dieser Requie. Dieses Requiems. Und dann sagt er ihm so, wenn du das bis morgen früh fertig machst, kriegst du noch 100 Gulden dazu oder Schilling oder was auch immer das waren. Und das ist ja dann noch so der letzte Anreiz für Mozart überhaupt, da die Nacht sich um die Ohren zu hauen und diesen Scheiß irgendwie noch zu versuchen fertig zu machen. Aber warum hat er das getan? Also wie gesagt, wollte er wirklich Mozart nur helfen? Ich meine, er hat ja gesehen, in welch erbärmlichem Zustand er war. Oder hat er sich gedacht, boah, wenn der jetzt abkratzt und es gibt keine Zeugen, dann behaupte ich einfach, ich hätte das vollendet. So. Weil es ist ja auch nicht die Handschrift von Mozart, sondern die Handschrift von Salieri, weil ihm wurde ja diktiert. Und er hätte sicherlich sagen können, ja, ich habe das hier verfasst im Gedenken an Mozart oder was weiß ich nicht was.
Ja.
Deswegen so, ich kann alles nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, aber ich denke mir auch so, vielleicht ist er auch so, zumindest so ein Mühe bis zum Ende hin schmierig geblieben. Wie gesagt, er ist für mich eine sehr zwiegespaltene und ambivalente Figur.
Den Punkt habe ich gerade tatsächlich ein bisschen unterschlagen, das stimmt, ja, mit diesem, der mysteriöse Auftraggeber, ja.
Weißt du übrigens, warum das so war?
Aber warte ganz kurz, das mit der Handschrift, ist das überliefert? Weißt du, hast du das zufällig
irgendwo gelesen? Nee,
also,
nee,
okay.
Also dachte, bei Wikipedia steht jetzt, Salieri sei an seinem Sterbebett nicht anwesend, nicht zugegen gewesen, deswegen glaube ich nicht, dass er Salieri das diktiert hat.
Nee. Mhm.
Ja. Genau, also dieser komische Graf von Walsegg, der ja einen Boten geschickt hatte, um dieses Requiem anfertigen zu lassen, der hat wohl deshalb Geheimhaltung verlangt, weil der Graf die Angewohnheit hatte, Werke anderer Komponisten als seine eigenen auszugeben. Oh. Also er wollte quasi ein Werke Mozarts als sein eigenes ausgeben können. Deswegen ist ja auch alles, was darum herum erfunden ist, ne? Also dass Salieri ein Zimmermädchen zu Mozart schickt, die ihn da ausspionieren soll, wie weit er mit der Arbeit ist, das hat alles nicht stattgefunden, ja. Also die beiden haben wohl einen durchaus respektvollen Umgang miteinander gepflegt und einen professionellen Umgang. So. Aber ich muss sagen, mir gefällt schon durchaus, welches Drama Forman daraus gestrickt hat, selbst wenn das alles natürlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist.
Vielleicht, wenn man jetzt sich historisch da ein bisschen reinarbeitet, in dem Rabbit Hole versinkt von Salieri und ich meine jetzt nicht Wikipedia-Artikel, sondern Literatur, ne?
Ja.
Vielleicht kann man da was rauslesen. Uneindeutige, also nicht eindeutige Dynamik in deren Beziehung, ne? Und Widersprüchlichkeiten auch im Verhalten Salieri gegenüber Mozart, ne?
Das kann schon sein, ja.
Ja, vielleicht hat er ihm ja auch mehr Anlass gegeben dazu, ne? Also ich sag mal, moralisch jetzt einwandfrei zu sein, kann ja auch auf Mozart zutreffen in gewissen Punkten, ne, die wir jetzt hier auch gar nicht ansprechen, dass er eventuell auch, also was jetzt unter Umständen auch so Fremdgeherei und so ein Zeug irgendwie betrifft, ne? Es ist ja auch eine Art von Betrug, ne? Jetzt auf einem anderen Level, hat jetzt nichts mit der Arbeit zu tun,
macht
mit dem eigenen künstlerischen Werk und so, aber weiß man nicht.
Ist ja, ich will jetzt auch nicht spekulieren. Heißt das so? Im Zölibat? Aber er verliebt sich ja doch in eine Frau.
Es muss ja irgendeine Grundlage geben.
Aber er möchte keinen Sex mit ihr haben, aber er möchte auch nicht, dass irgendjemand anders Sex mit ihr, dieser Frau hat. Und dann erfährt er eines Tages, dass Mozart über sie rübergerutscht sein soll und ist da sehr erbost drüber.
die Operndame, ne? Die Opernsängerin.
Genau.
Ja. Das ist, also du warst gerade ganz kurz abgehakt, also ich habe den Anfang des Satzes nicht ganz gehört, aber du meintest, glaube ich, die Geschichte, genau, dass
Salieri lebt im Zölibat und möchte keinen Sex haben, aber er verliebt sich in diese Frau, aber er möchte keinen Sex mit ihr, aber er möchte auch nicht, dass jemand anders mit ihr schläft.
Genau.
Und dann findet er heraus, dass Mozart an ihr ran war, genau.
In der Realität hat er aber was mit dieser Opernsängerin gehabt,
Salieri. Der hat eine Frau gehabt, ja.
Er hat aber, nee, ich, also meinst du jetzt diese Opernsängerin, die mit der hohen Riesenperücke?
Also wer das jetzt im Film war, ja, sie, aber in echt, also der echte Salieri hatte Frau und Kinder. Also der
hatte
war
auch nicht, Frau und Kinder, genau.
Ja, ja, der hat nicht im Zölibat gelebt, ja.
Nee. Das aber ich glaube, er hatte auch was mit dieser Opernsängerin.
Das kann
das
sein,
ich,
ja.
Das meine ich auch. Dass, also im Film wird es jetzt nur so gesagt, die Eifersucht, ne, dass er gerade mit ihr Mozart was, aber in Wirklichkeit hatten beide was mit der.
Möglich ist das.
Ja. Ja.
Wie fandest du das eigentlich? Wie fandest du diese, also Hals hat sich ja, wie hieß der, Tom Hals?
Tom Hals.
Ja, ja. Tom Hals, der hat sich ja scheinbar, weil Miloš Forman ihm gesagt hat, denk dir mal was Extremes für diese Figur aus, hat er sich dann dieses schrille Gelächter ausgedacht. Wie fandest du das? Ich fand das sehr gewöhnungsbedürftig, um ehrlich zu sein.
Ja, ja, auch. Ich war jetzt auch nicht so ganz dahinter gekommen, ob das in der Synchro auch ein bisschen over, also ob das so ein bisschen overacted ist oder ob ja, ob das so gewollt ist, so, also als Charaktermerkmal.
Ich glaube tatsächlich, das ist so ein Ding, das haben die gar nicht synchronisiert, weil das Gelächter hört sich im Original wie in der Synchro ungefähr gleich
an. Ja.
Ja.
Aber ich meine jetzt auch im O-Ton, also sagen wir so, das Overacting, das gehört schon so ein bisschen zur Stilistik.
Mhm.
Also zu dem schauspielerischen Charakter, den Tom Hals hier der Figur Amadeus mit hat einfließen lassen. Also das Overacting gehört schon dazu. Ja.
Ja. Also, aber ja, wie fandest du es jetzt? Fandest du, es hat irgendwie zu dieser Figur gepasst? Also zu diesem lächerlichen Clown, den Mozart da teilweise geben soll?
Naja,
oder?
Naja, das gehört halt auch dazu, warum ich Salieri also um einiges vielleicht sympathischer finde, weil er eben...
Ey, stimmt, wir haben so viel gelabert, ne?
Ja, das macht Salieri halt so ein bisschen besser, würde ich behaupten.
Okay, weil wir haben gerade so viel, wir waren gerade so im Redeschwall, dass wir die Frage gar nicht beantwortet haben. Also du hättest den Oscar auch Abraham gegeben und nicht Hals.
Ja.
Okay, ja.
Tatsächlich schon.
Ja, okay.
Ich
glaube tatsächlich
nicht auch. Ja, unterm Strich kann man ja sagen, beide großartige Komponisten, so. Das kann man unterm Strich sagen. Amadeus ein Stück weit, also talentierter, genialer oder begabter.
Ohne jede Frage.
Ohne jede Frage, wirklich. Also so, ich weiß gar nicht, heutige Musiker, mit wem kann man es vergleichen? Ne? Habe ich hier einmal Michael Jackson und einmal, ich weiß nicht, einen von der Kelly Family oder so. Keine Ahnung.
Ah, ja,
das ist
ja
auch unfair, ist unfair, jetzt so einen Vergleich anzustellen, aber das ist halt schwer, das zu vergleichen, ne? Das Singen alleine macht's ja noch nicht aus, ne? Sondern eben auch Musikinstrumente zu spielen und vor allem auch Texte selber schreiben zu können, ne? Das kommt halt noch irgendwie ein bisschen dazu.
Nur im Endeffekt kannst du sagen, es haben zu dieser Zeit damals drei Menschen in Wien gelebt, die alle drei Musik gemacht haben.
Ja.
Beethoven, Mozart und Salieri. Und sag mal ehrlich, von welchem dieser drei hast du schon gehört, bevor du diesen Film gesehen hast? Bestimmt nicht von Salieri.
Nee, von Salieri eben überhaupt nicht, genau.
Beethoven und Mozart sind aber bis heute in aller Munde, über 200 Jahre später. So.
Also,
er war wahrscheinlich, er konnte Musik, aber ich weiß nicht, ob diese Mittelmäßigkeit, die ihm da auch von sich selbst unterstellt wird im Film, ob die jetzt auch dazu gedichtet wurde, aber es spricht vielleicht schon dafür, dass wir halt noch nie von ihm gehört haben.
So. Ja. Also was ich nur, um meinen Satz gerade eben nochmal kurz abzuschließen.
Sorry. Ja, ja.
Alles gut. Ich wollte nur sagen, guck mal, Salieri, der war einfach so, auf musikalischem Niveau haben sich beide nicht viel gegeben. Auf der einen Seite Mozart eben die obszöne Person, Salieri wiederum viel professionelleres Auftreten, ne?
Mhm.
Das ist so, das ist vielleicht so die große Ambivalenz auch, ne? Von der du vorhin auch schon gesprochen hast.
Ja.
Zwischen zumindest den beiden.
Zumindest in diesem Film, ne?
Zumindest in diesem Film, genau. Da kann man dann auch schon wieder sagen, diese ganze historische Genauigkeit, sei es drum, er hat einfach ein gutes Charakterdrama geschaffen, ne? Also,
ja, total,
ich habe ein bisschen Wissen vermittelt bekommen. Ich habe emotionale Tiefe, ich habe charakterliche Tiefe, charakterliche Entwicklung vor allem. Großartig gespielt. Und wie gesagt, dann so ein bisschen diese historischen Eckdaten, die jetzt nicht hundertprozentig richtig sind, dann sei es drum halt, ne?
Mir gefiel eigentlich gerade gut, dass Mozart so als infantil und clownig dargestellt wurde, weil wie gesagt, dieses Bild, was viele von dem heute vielleicht haben aufgrund seiner Musik, das trifft halt so einfach nicht zu.
Irgendeine Art von Makel muss er ja haben, ne?
Ja, mein ja. Gott, ich meine,
ja.
Ganz...
Ja, also ohne Ecken und Kanten geht's halt nicht, ne? Ja. Wenn ich jetzt mal ein anderes Musiker-Biopic denke, was mir sehr gut gefällt, Ray Charles, Ray, ne, gespielt von Jamie Foxx.
Jamie Foxx habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Ja, der hat, das wird dich wahrscheinlich auch ein bisschen schockieren, wie schonungslos das in dem Film dargestellt ist. Also, heroinabhängig und halt ein Betrüger. Also, ach, krass. Also Betrüger. Gegenüber seiner Frau, ja. Also
okay. Fremdgeher.
Notorischer Fremdgeher, ja.
Ah ja, okay, krass.
Und halt eben ultra krass heroinabhängig, so mit Spritzen und so, ne?
Boah.
Ja, das hat mich auch sehr schockiert, muss ich sagen.
So Szenen kann ich mir mittlerweile ganz schwer angucken, wenn sich Leute irgendwas reinspritzen. Ey, das finde ich voll unangenehm irgendwie.
Ja, ja. Boah. Also sehr, sehr, sehr krasse Junkie-Gehabe, sage ich mal. Ist jetzt noch mal ein anderes Level als, aber er wird schon so zum Teil als Junkie dargestellt, ne, in Ray. Was sehr schockierend sein kann. Hier ist es halt eher so bei Amadeus.
Er säuft halt.
Er säuft halt und es ist halt eher so, oh Mann, ist der Typ ist der Typ drüber irgendwie so, ne? Das ist halt eher so jedes Mal, wenn er auftritt.
Ja,
außer wenn er mit Salieri alleine ist, ne? Dann ergibt sich plötzlich eine ganz andere Dynamik zwischen den beiden, ne? Das ist halt schon sehr beachtlich inszeniert und auch sehr gut gespielt und so weiter, ne?
Total. Ich weiß nicht, ob das eine Szene war, die es nur im Director's Cut gab oder ob du die auch in der Kinofassung gesehen hast. Es gibt diese eine Szene, wo die haben so ein kleines, so ein Teehäuschen oder irgendwie sowas, wo die sich immer zum Saufen hin zurückziehen, wenn die alle Ruhe haben wollen von ihren Männern und Frauen und so. Und da steht eigentlich nur so ein Cembalo, also dieses etwas altertümliche Klavierinstrument da in der Mitte. Und dann spielt Mozart da, spielt Klavier und finden die alle ganz toll und lustig und die saufen da.
Wo sie dann maskiert sind?
Ja, und dann soll er irgendwann anfangen, so über Kopf zu spielen und so.
Ach das, ja.
Und plötzlich lehnt er sich so nach vorne und furzt so richtig hart in die Menge rein und die finden das alle, die grölen vor Lachen.
Er furzt ja Salieri an, sozusagen. Salieri steht ja gerade hinter ihm in ganz dem Moment. Genau.
Und er ist soll halt Salieri maskiert. Spielen und furzt dabei dann rum. So.
Ja, genau. Ach stimmt, er spielt sogar Salieris Musik. Ne?
Salieri möchte Salieri hören, ja.
Ja.
Ey, ich denke so, okay, krass, Alter, okay.
Ja, ist auch in der Kinofassung, ja. Und das ist ja auch so ein bisschen so der Höhepunkt, würde ich sagen, dieser,
der Obszönitäten.
Also, ja, auch von dem, wo Salieri sich verunglimpft fühlt, ne? Das ist so der Höhepunkt von allem eigentlich.
Ja. Obwohl, da fand ich den Anfang fast schon krasser, muss ich sagen. Also, das ist so relativ zu Anfang des Films, da soll Mozart auch schon vorm Kaiser mal Salieri spielen. Ja. Ne? Und dann sagt er so, guck mal, Salieri hat das hier gemacht, bla bla bla. Aber du hättest es auch so spielen können. Bam, 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 bam.
Ja.
Und er nimmt ihn quasi vor dem Kaiser auseinander und sagt so hätte das ein richtig guter Komponist gemacht. Und da geht es so richtig los. Und die Szene fand ich fast noch krasser als die Furzszene von gerade Hoppala. Das habe ich ans Mikro gehauen. Also das
er
war so
spielt es, ja, er spielt es, ich erinnere mich an die Szene, ich weiß, was du meinst, er spielt es halt so einiges virtuoser.
Ja, virtuoser, sagen, raffinierter, ne? Durchdachter so. Und da wird ja so richtig so die Durchschnittlichkeit von Salieris Schaffen nicht nur dem Kaiser gezeigt, sondern auch ihm selbst vorgeführt so.
Aber relativiert das nicht Mozart selbst wieder so ein bisschen? Später, indem er mit Salieri eben darüber spricht, wie er ja über ihn spricht auch, ne? Spricht er nicht bei anderen Leuten auch in großen Tönen über Salieri?
Ja, eigentlich schon.
Das imponiert ihm ja auch wiederum, ne? So ein bisschen. Also da ist auch, es ist auch nicht ganz eindeutig meistens, ne? Oder würdest du schon sagen, Amadeus, also dass er dann. Die Frage ist ja, hielt Amadeus sich wirklich für den Allerbesten? Oder hat er das nur gemacht aus taktischen Gründen dann tatsächlich zum Taktieren? Also, dass er wusste, okay, ich spiele jetzt Salieri vor dem Kaiser, aber ich muss so ein bisschen meine eigene Note mit reinbringen. Aber ob er auch wirklich so gedacht hat, dass er sich für den Besten hielt, ist ja die Frage. Also, und das glaube ich, also zumindest ist es nicht ganz eindeutig, ne?
Es gibt eine Szene, da bettelt er um einen Job als Klavierlehrer bei irgendeinem so adligen Fuzzi.
Ja.
Und da sagt er so, mein Gott, ich bin der beste Komponist in Wien, warum geben Sie mir diesen Job nicht? Aber ob er das jetzt nur sagt, um den Job zu kriegen, oder ob er es wirklich denkt, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, vielleicht dachte er das tatsächlich, dass er der Beste sei.
Ja.
War er wahrscheinlich auch, seien wir mal ehrlich, aber.
Ja.
Ich meine, gut, Beethoven hat auch zur selben Zeit gelebt, so, das kann, oder ungefähr zur selben Zeit. Ich weiß gar nicht, wie alt war denn Beethoven, als Mozart verstarb. Ja, okay, da war Beethoven schon 21, als Mozart gestorben ist, also. Die haben schon zur selben Zeit gewirkt und gelebt in Wien. Wahrscheinlich sind die sich sogar mal begegnet. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Beethoven oder Mozart der bessere Musiker war, um ganz ehrlich zu sein. Das ist.
Gute Frage.
Dafür bin ich wiederum nicht tief genug in diesem Rabbit Hole drin.
Ja, ich sag mal,
jetzt
nicht aus hochkultureller Sicht, historischer Sicht irgendwie. Ich sag mal, aus popkultureller Sicht ist, glaube ich, Mozart wird mehr so als der Hochbegabte, das Genie. Während Beethoven wiederum so ganz, ja, ist halt ein großer Name, der hat halt sehr. Pop, also auch für die heutige Popkultur, ne, sehr wichtige Stücke, sehr ikonische Stücke, ne, das macht's ja meistens. Hm. Bei Salieri, es ist nicht so im Mainstream drin, ne, die meisten seiner. Das hatten wir ja eben festgestellt, ne, wo du gesagt hast, jeder kennt Beethoven, jeder kennt Mozart. Bei Salieri, es ist eher nicht so im Mainstream, ne, verankert. Aber wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, ob die sich begegnet sind. Ja, ich finde eigentlich, also, dass die Dinge so ein bisschen uneindeutig dargestellt werden, das finde ich eigentlich ganz gut an dem Film. Wie denken diese beiden vermeintlichen Konkurrenten voneinander? Wie denken sie über sich selber? Ne? Also keiner ist ganz so frei von Makel. Ne? Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch feststellen. Was ihre Professionalität und was ihre künstlerische Existenz betrifft, ne? Was ich mir aber vorstellen kann, und das meinte ich eben mit diesen Szenen, wo beide alleine sind miteinander, ne, dass sie da am ehrlichsten zueinander sind, dass sie da am echtesten sind, ne? Das ist der echte Salieri und der echte Mozart,
ja.
Könnte ich mir vorstellen. Da ist kein anderer dabei, der irgendwie zuhört, kein anderer, bei dem man sich dem anderen gegenüber hervorheben muss, sondern hier sind sie halt sehr true und real zueinander. Da gibt es keinen Grund, sich miteinander zu messen, sondern da merken beide, hey, wenn wir zusammenarbeiten, kommt das noch viel Besseres dabei raus.
Ja.
So.
Da hast du recht, ja, klar.
Könnt ich das noch am ehesten vielleicht interpretieren, ja. Vielleicht ist das auch so gewollt.
Ja, im Endeffekt, also was soll man sagen? Ich finde, der Film ist vor allen Dingen für alle die gut, die eben dieses Bild von Mozart haben, dass er so ein verklemmter, spießiger, hochnäsiger, adliger Fuzzi war. Vielleicht war er das auch, aber er gibt sich so in dem Film nicht und er war auch vielleicht vermutlich nicht so. Das fängt ja schon damit an, dass er und viele andere aus dem Hochadel und dem Großbürgertum da gerne mit Fäkalhumor und auch schmutzigen Wörtern um sich werfen. Und Briefe Mozarts belegen ja auch durchaus, dass da so ein Umgang gepflegt worden ist. Deswegen, Mozart ist eben gerade eben nicht dieser Typ gewesen, dem das Monokel ins Champagnerglas gefallen ist. So, der war einfach ein Lebemann, der war ein junger Mann, deswegen war der auch noch infantil. Aber der ist ja nicht als 50-Jähriger geboren. So, der ist, als er starb, haben wir gerade schon gesagt, war er 35. Ja, der war jünger als du, er ist schon krass. Mhm. Kaum älter als ich. Deswegen, wie verspießt soll er schon gewesen sein? Ja, ganz ehrlich, der hat viel gesoffen, der hat viele Frauengeschichten gehabt, vor seiner Stanza zumindest. Und er hat's Leben genossen, ey. Deswegen war er auch immer pleite, weil er das ständig für, ich weiß gar nicht, wofür er das ausgegeben hat. Für wilde Partys wahrscheinlich. Ob es da schon Drogen gab, in welcher Form, weiß ich gar nicht.
Ja, gab es nicht eine Szene, was mit einem Opium irgendwas, dass sie was geraucht hätten?
Ich erinnere gerade nicht.
Nee, dann ein anderer Film.
Also, nee, kann sein, weiß ich nicht. Kann
ja,
sein. Ich habe seitdem mal so, wieder drei andere Filme gesehen.
Ja, kann sein. Amadeus, so ein bisschen der Amy Winehouse des Barocks. Der Amy Winehouse.
Deswegen, falls ihr mal eine ganz andere Sicht auf Mozart haben wollt, als die so in der Allgemeinheit vielleicht vorherrscht, schaut euch diesen Film ruhig mal an. Ja, der geht 3 Stunden, zumindest im Director's Cut, aber die lohnt sich, ja. Schöne Kostüme, total schöne Musik. Die Musik Mozarts wird sehr, sehr organisch in die Handlung eingeflochten. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und gedreht haben sie sehr wenig in Salzburg und Wien, sondern hauptsächlich im schönen Prag. Ich glaube, da hat der Matthias auch noch was zu sagen.
Im Januar, als ich den Film gesehen habe, habe ich, glaube ich, auch, ohne es später nachzuprüfen, habe ich, glaube ich, schon behauptet, der Film wäre ausschließlich an Originaldrehorten, an Originalschauplätzen gedreht worden. Das stimmt so nicht, hast du gerade schon gesagt, ne? Ja, laut Miloš Forman kam ja zu der Zeit, ne, 1983, man darf nicht vergessen, Eiserner Vorhang. Ne? Mhm. Es war, glaube ich, relativ ungewöhnlich irgendwie auch so, alles, was irgendwie östlich von Deutschland war oder von Ostdeutschland, da einen Hollywood-Film zu drehen. Ne? Und wie gesagt, laut Miloš Forman kam tatsächlich so aus Authentizitätsgründen Wien, Budapest und Prag nur in Frage. Und das Besondere an Prag und beispielsweise auch Budapest war, es war alles sehr originalgetreu, ne? Und es war nicht voll mit irgendwelchen Touristenshops, also die Prager Innenstadt ganz besonders, ne? Die Prager Altstadt, die mussten nicht viel ändern da am Stadtbild. Also sprich, irgendwelche modernen Schilder abbauen und so ein Zeug. Das gab es in Prag damals gar nicht. Was auch so ein bisschen eben mit der so sozialistischen Regime, was da quasi auch noch so ein bisschen vorgeherrscht hat, so, ne? Das wollte ich sagen. Mhm. Das lag auch tatsächlich so ein bisschen daran. Und die ganzen Dreharbeiten, ne, die Crewmitglieder, die lokalen Crewmitglieder, die man sich dann rangeholt hat, die Extras, also die Statisten, das war alles unterwandert mit Geheimdienstlern, ne, zu der Zeit. Und das war auch Cast und Crew bewusst, also könnt ihr euch gerne auch mal im Making-of, wenn ihr da so ein paar Anekdoten zu hören wollt, den Darstellern, die erzählen viel von verwanzten Hotelzimmern und eben von den ganzen Geheimdienstland. Ja, okay,
das hast du mir erzählt, genau.
Genau, Secret Police, wie sie es genannt haben.
Ja.
So, und das Schöne ist, ne, im Film gibt es ja dann diese Szene mit der Aufführung der Oper Don Giovanni. Deshalb hatte ich das vorhin schon mal gefragt. Und das ist tatsächlich die einzige Szene im Film, die an einem Originalschauplatz gedreht wurde, an dem eben auch Mozart selber die Premiere von Don Giovanni aufgeführt hat. In Prag, im ältesten, noch erhaltenen, so aus Holz konstruierten Oper in Europa. Und wurden Opera House Prag, ich sag dir gerade, wie das Ständetheater heißt es nämlich.
Das Ständetheater,
genau. Das ist der Ort und an dem haben sie auch gedreht. Und spannend tatsächlich auch, als die da mit der ganzen Filmcrew angerückt sind, war es wohl auch so, dass das Theater zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es in Benutzung war, aber es war nicht modernisiert. Da war die Brandgefahr relativ hoch, weil da auch noch per Gas betrieben wurde, also die ganzen Lampen da drin, alles per Gas betrieben und Miloš Forman erzählt dann halt auch so schön, dass sie jeden Tag, während sie da gedreht haben, eine Riesenmannschaft der Feuerwehr so direkt schon als Backup hatten.
Ja, logisch.
Für den Fall, dass ein Feuer ausbricht. Ne? Filmcrew bringt ja auch nochmal Licht mit. Und anders als heute war das kein LED, sondern das waren noch richtig so, wie haben wir früher gesagt, so Gasentladungslampen. Sprich, da entwickelt sich auch richtig Hitze. Da entwickelt sich richtig Hitze, nicht nur am Leuchtkörper selber, sondern halt auch im ganzen Raum. Und ja, das war zu der Zeit nicht zu unterschätzen. Aber ja, das die einzige Oper, die noch erhalten ist in Europa, in der Amadeus auch wirklich aufgetreten ist und ja, so dirigiert hat, ne? Und in der haben sie dann auch die Aufführung von Don Giovanni dann gedreht.
Das ist schon cool, ey.
Das ist schon, ja, authentischer geht's gar nicht, ne?
Ja, ja, voll. Ja.
F. Murray Abraham erzählt ja dann auch sehr schön im Interview, also er glaubt nicht so an Spiritualität und Geister und so ein Zeug. Er meinte aber, als sie das damals da gedreht haben, mit dem gesamten Cast, das war schon ein sehr besonderer Moment, würde er sagen. Also es hat schon, ja, fühlte sich anders an als die anderen Drehtage, ne?
Ja.
In den Kostümen.
Ja, ja, voll.
Ja, diese Szene das, dort.
Ja, da fühlst du dich der Geschichte dann, glaube ich, extrem verbunden.
Ja.
Das, ja.
Ja, hast du sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut zusammengefasst, ja.
Ja.
Ja, und mit dieser kleinen Geschichte, diesem kleinen Funfact, können wir ja hier, würde ich sagen, auch unsere kleine Geschichte zu Amadeus abschließen.
Ja, ein cooler Exkurs, auf jeden Fall.
Ein cooler Exkurs, ja.
Ja. Ja, irgendwie, boah, ich weiß nicht, Matthias, ich hätte eigentlich mega Bock, diese Reihe noch ein bisschen weiterzuführen, selbst nach den Oscars noch,
Das könnte man, gut sein, ne? Mir macht es auch sehr, sehr großen Spaß.
Ja, ja. Man schaut sich neue Filme an. Ja.
Die vergessenen besten Filme, wenn wir uns unseren eigenen Formattitel dann auch mal merken können. Oder ich genau. Zumindest. Ich glaube, ich habe es am Anfang auch wieder falsch gesagt. Die besten vergessenen Filme, ja. Nee. Aber die Reihe heißt natürlich die vergessenen besten Filme.
Ja. Teil 4. Sie waren erst die besten und dann vergessen.
Genau.
Ja. Genau, ja. Teil 4, Amadeus.
Amadeus, ja.
Mein, der Geschäftsleiter der Essener Filmkunsttheater, der Oliver, der hat ja gestern diesen Film moderiert, anmoderiert.
Kuckucksnest jetzt.
Genau.
Ja.
Der hat mir auch, ich habe ihm von unserer Reihe hier erzählt und er hat mir auch erzählt, dass es da einen Film aus den 50ern gäbe, der ihm so direkt in den Kopf schießen würde, von wegen vergessen. Ich muss doch mal nachschauen,
welcher war es? Aber Oscar-Gewinner?
Ja, ja.
Ja, natürlich, ja. Ne? Bester ja. Film. In den 50ern.
Also da ist wahrscheinlich jeder Film vergessen, sagen wir mal ehrlich. Auch.
Ja. Ja, es ist so für mich, 50er Jahre ist tatsächlich so ein bisschen dunkle Filmära.
Ja, ja, total. Ja.
50er Jahre. Oscar-Gewinner. Mann, aber irgendwie, welcher könnte es sein?
Gab's das könnte wirklich...
Ah, ich weiß. Das wird wahrscheinlich, was er meinte, dann den Marlon Brando, ne? In the Waterfront. Oder Die Brücke am Kwai, den habe ich auch hier auf Blu-ray. Das ist ja der Film, für den Alec Guinness seinen Oscar gekriegt hat, ja.
Aber den kenne ich namentlich sogar.
Die Brücke am Kwai?
Ja, ja.
Ja, da hat Alec Guinness...
Ich glaube, Marty hat er gesagt.
Marty?
Marty, ja, 56.
Ach ja.
Genau. Aber ey, über die anderen können wir auch total gerne mal sprechen, ja.
Ey, On the Waterfront, oder In the Waterfront, die Faust im Nacken heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
Ah,
Den will ich unbedingt sehen. Also der wird von ganz vielen Marlon so Hollywood-Darstellern, sei es jetzt ein Leonardo DiCaprio, ne, also diese Generation Hollywood-Darsteller, die nennen oft In the Waterfront und sagen, es ist Best Acting irgendwie so. Krass. Ne? Marlon Brando wird da oft genannt, ja.
Ja, können wir gerne mal reinschauen.
Eigentlich sollten wir das, ne?
Um
eigene Wissenslücken zu schließen, Filmlücken zu schließen. Ich habe es dir, glaube ich, auch so privat mal gesagt, weil der Sports ja zu unserer 100. Folge hatte ja so eine coole Frage, ne? So Pile of Shame-mäßig, welchen Film, den ihr nicht gesehen habt, schämt ihr euch so ein bisschen? Und mir ist da ja kein gebührender Film eingefallen. Aber ich habe es dir ja letztens gesagt, ne? Die durch die Hölle gehen, den muss ich auf jeden Fall mal, The Deer Hunter, den muss ich auf jeden Fall noch mal sehen. Den will ich auch unbedingt mal sehen. Mit der berühmten Russisch-Roulette-Szene.
Mhm.
Aber ich glaube, der war nicht bester Film.
Oh, das kann ich dir gerade gar nicht sagen.
Die durch die Hölle gehen, oder doch? Bester Film 79?
Doch, doch, der, ach so, doch.
Tatsächlich,
der,
ja.
Sorry, ich weiß gerade noch.
Oh, bei. Der hat viele da, viele. Hat er auch die Top 5 oder was geholt?
Nee, die Big Five hat er nicht geholt. Ah. Dazu würde ihm die Hauptdarstellerin fehlen.
Ah, okay.
Ja. Das war ja bei Kuckucksnest war das Louise Fletcher für Schwester Ratched.
Ja, stimmt. Sie hat. sie hat den.
Guck mal, weißt du, welcher Film das fast geschafft hätte? Everything Everywhere All at Once.
Oh.
Ja, dem hat nämlich nur der männliche Hauptdarsteller gefehlt. Den Oscar hat ja dann der Wahl abgeholt.
Ja.
Ke
Huy Quan hat aber bester Nebendarsteller, ne? Ja,
ja, das ist nämlich das Ding. Der Film hatte einfach keine männliche Hauptrolle. Und ich schwöre dir eins, wenn die eine geschrieben hätten, hätte er die auch noch gewonnen. So, dann wäre es ein Big Five-Film gewesen.
Theoretisch hätte es ja auch Ke Huy Quan sein können.
Ja,
er spielte doch ihren Mann, ne? Von,
ich finde das bis heute schleierhaft, woran die das festmachen, wer eine Hauptrolle und wer eine Nebenrolle ist. Ey, ganz ehrlich, aber okay.
Ja, wenn du dir jetzt, also wenn wir nochmal auf dieses Jahr kurz zu sprechen kommen können, also Delroy Lindo hat deutlich, muss ich sagen, von denen, die ich jetzt gesehen habe, hat er die am deutlichsten,
er hat die größten Chancen?
Nee, die kleinste Rolle eigentlich von denen.
Ach so, die kleinste Rolle.
Ja, von denen im Vergleich, ne? Wenn du jetzt mal.
Das war Sinners, also, ne?
Ja, das war Sinners. Aber also ich mochte ihn super gerne. Ich habe auch mein Oscar-Tippspiel habe ich übrigens fertig. Muss ich dir nachher nochmal einen Link schicken. Kannst du auch mal abstimmen. Aber ich gönn's ihm am meisten. Also ich tippe ja auch auf Delroy Lindo.
Als Nebendarsteller.
Ja, als bester Nebendarsteller. Guck mal, Sean Penn, weil du es ja eben gesagt hast, wie man das festmacht. Sean Penn kann genauso ein Hauptdarsteller sein, meiner Meinung nach. Er ist zwar der Antagonist, aber warum müssen Antagonisten immer nur Nebendarsteller sein? Ne? Der hat doch mindestens genauso viel Raum.
Ja,
er hat vielleicht nicht so viel Playtime. Aber er nimmt genauso viel Raum ein, würde ich sagen, wie so ein Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio.
Er treibt die Handlung nicht unwesentlich voran. Ja,
ja eben.
Ja.
Und sein Zutun zu der Geschichte ist doch auch essentiell wichtig.
Total, also ja,
sein Arc, vor allem wie er die Story voranbringt, ist total wichtig. Also es ist ja nicht so, als wäre er eine Nebenfigur, meiner Meinung nach. Er ist, also
Benicio del Toro wäre dann schon eher der Nebencharakter.
Absolut, ja. Ja. Ja, aber ist eine gute Frage, wie man es festmacht. Ja.
Aber gut, ich würde vorschlagen, an dieser Stelle den Oscar-Talk verschieben wir dann auf nächste Woche, wenn die Ottos endlich verliehen wurden, die Oscars meine ich.
Ist es jetzt Ende des Monats?
Oder die Oscars?
Es ist am Sonntag schon.
Ich wollte sagen, jetzt am Wochenende.
Ah,
ne?
deshalb ist Steven Gätchen schon in L.A.
Ja. Oh, und die gucken sich die Oscars im Kino in Essen, da war ich echt ein bisschen neidisch, ey.
Die gucken, was?
Die gucken sich den Oscar-Stream im Kino an, in Essen, also das Team da.
Ah, cool. Ja.
So wie wir das damals gemacht haben im Club.
Ja. Sehr cool.
Ja, voll. Da hätte ich doch auch Bock drauf, aber gut, dann mache ich es halt zu Hause mit meinem Hund auf der Couch.
Ja, krass. Ich war am Montag noch der festen Überzeugung, es wäre erst in 2 Wochen, aber die Verleihung ist ja jetzt schon diesen Sonntag.
Ja.
Das heißt, cool, ich freue mich, ich bin sehr gespannt. Das heißt, nächste Woche hören wir uns tatsächlich zu einer Oscar-Review schon. Jo. Ich habe es erst in 2 Wochen innerlich geplant, aber geil. Ja, lieber Niklas, wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch darauf. Vergesst nicht, mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Vergesst nicht, bei A42 vorbeizuschauen. Sonst noch ein Programmhinweis?
Wir haben hast du
was Aktuelles? Zeigst du den Film demnächst? Nee. Steht nichts an, ne? Nein.
Du warst weg, aber ich sage jetzt einfach mal nein.
Achso, ich habe gefragt, ob du nächste Woche einen Film zeigst irgendwo, was ansteht, ob wir einen Programmhinweis geben wollen.
Nee. Erst Anfang April wieder.
Anfang April. Was zeigst du?
Ja. The Whale tatsächlich.
The Whale in Galerie...
Cinema in Essen, genau.
Im Galerie Cinema in Essen.
Jawohl.
Okay, Datum reichen wir nochmal nach.
Der 1. April. Der 1. April. An. Der 1. Montag im April.
Das, der 1. April. Ich zeige The Whale.
Das ist der 6. April, ja.
Ja.
Ostermontag sogar.
Ach, das ist Ostermontag, okay.
Oh.
Schön. Ja, da haben wir alle viel Zeit. ist noch ein Feiertag.
Ja.
Bei euch auch, oder? NRW.
Ja, ja.
Ja, überall, ne? Ja.
Ey, entschuldige mal, das ist der höchste Feiertag der Christen. Ich glaube, da sind die Bundesländer egal.
Da sind sie sich einig.
Da sind sie sich
einig. Den nehmen wir mit.
Selbst in Hessen
Feiertag. Selbst in Hessen nehmen wir den mit.
Dem Ketzerland.
Ja. Liebe Leute, in diesem Sinne wünscht der Oberketzer euch noch einen schönen Tag.
Der Oberinquisiteur auch. Nein, Scherz.
ja, ich wünsche euch einen guten Ritt.
Guten Ritt. Macht's gut, Leute. Geht ins Kino, schaut Filme. Viel Spaß. Ciao.